Wolfgang beten, bevor er uns die Predigt bringt. Herr Jesus, wir danken dir für das Vorrecht, dein Wort zu hören, und ich bitte dich für Wolfgang, dass du ihn erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du seinen Mund auftust, dass er deinen Ruhm verkündigt und dass du unsere Herzen öffnest, uns offene Ohren schenkst für dein Reden heute Morgen. Amen.
Ja, guten Morgen zusammen. Ich denke, das ist das dritte Mal, dass ich jetzt hier sein kann, für meine Frau das erste Mal. Das erste Mal kamen wir hierher, da fand aber keine Veranstaltung statt, sondern da kamen wir von einer Konferenz in Österreich, von einer Pastorenkonferenz, und auf dem Weg hierher, ich glaube, wir haben hier irgendjemanden rausgelassen, und da habe ich zum ersten Mal die Räume gesehen. Und das zweite Mal war ein Besuch im Gottesdienst. Weiß ich auch nicht mehr genau, möglicherweise mit unserem Sohn. Ja, und mit unserem Sohn, ganz genau, ja. Und jetzt sogar mit Einladung zum Predigen. Vielen Dank, ist für mich ein Vorrecht, hier sein zu können. Ist immer ein Vorrecht, Gottes Wort verkündigen zu können und von ihm zu reden. Einige von euch sind mir ja nicht ganz unbekannt. Eben wurde ich schon begrüßt von Zweien, die auf der Konferenz, Mai-Konferenz in Siegen, mehrmals waren. Und da habe ich einige kennengelernt. Dann ist natürlich auch die Verbindung zur DMG da. Und ja, mit Andreas und Angela sind wir natürlich schon sehr lange bekannt und auch befreundet. Es ist mein Gebet, dass der Herr unsere Herzen heute Morgen anrührt, wie wir gerade auch im Lied gesungen haben, dass unsere Herzen ihm zujubeln oder dass sie inspiriert werden, ihm zuzujubeln. Und ich möchte zu Beginn auch noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken. Du bist es wert, dass wir dir zujubeln, du bist es wert, dass wir deinen Namen loben und dass wir dir die Ehre geben, die dir gebührt. Herr, und wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen dazu heute Morgen vorbereitest und unsere Herzen mit dir erfüllst. Amen. Vor ungefähr 2,5 Jahren geschah dieses schreckliche Massaker in Israel durch die Hamas, und das Ganze war an einem jüdischen Festtag, der vielleicht nicht so bekannt ist, wird genannt Simchat Torah. Das ist ein Fest zur Freude des Gesetzes, und an diesem Fest, da wird das letzte Kapitel des Gesetzes, der 5 Bücher Mose, gelesen in den Synagogen, und dann wird gleichzeitig die neue Saison eröffnet, indem man das erste Kapitel des Gesetzes wieder liest. Und dazu singt und tanzt man in den Synagogen, während man die Tora-Rollen durch die Synagogen trägt. Es gibt eine evangelikal-christliche Organisation mit dem hohen Namen Internationale Christliche Botschaft Jerusalem. Der ein oder andere wird damit vertraut sein. Und die schrieben damals, dass während des Raketenbeschusses der Hamas in vielen Synagogen der allmächtige Gott gelobt wurde, von vielen mit Tränen in ihren Augen. Wenn wir das Leben Hiobs uns anschauen, dann sehen wir ganz Ähnliches bei ihm. Ich vermute mal, sein Gesicht war nass mit Tränen, denn der musste ja durch etliches durch. Und wer den Hintergrund davon nicht kennt und wissen möchte, soll einfach mal das erste Kapitel im Hiob-Buch lesen, und da steht alles drin. Seine Rinder und seine Eselsherden wurden ihm geraubt und die Hirten wurden ermordet. Dann ging es an seine Schafe und die Knechte, die auf die Schafe aufpassten, die Hirten, und die wurden geraubt, die wurden vom Feuer verbrannt, als Feuer vom Himmel fiel. Und dann seine Kamele und die Kamelhüter wurden überfallen und geraubt bzw. umgebracht. Konnte er vielleicht alles noch irgendwie verkraften? Er war ein reicher Mann, obwohl sein ganzer Besitz war dahin. Aber dann waren seine Kinder alle zusammen in einem Haus und feierten. Und ein großer Sturm ließ dieses Haus zusammenfallen und alle Kinder starben. So, und da würde man sagen, und das war es eigentlich im Leben eines Menschen. Lest euch, wenn der Hintergrund euch nicht bekannt ist, es lohnt sich, das erste Kapitel zu lesen oder natürlich auch mehr, aber um den Hintergrund besser zu verstehen. Er hat alles verloren, sein Besitz war weg. Seine Familie war weg, später sagten noch seine Frau, hier, sag dich von Gott ab und stirb. Also die stand auch nicht mehr so ganz hinter ihm. Und was macht er hier? Wir lesen in Kapitel 1, Vers 21, dass er ausrief, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Meine Herren, dem David ging es oftmals ähnlich. Das Buch der Psalmen ist ja praktisch wie so ein Liederbuch, ein Lobliederbuch. Aber nicht alle Psalmen hat der David geschrieben, indem er in seinem Palast rumtanzte und sich Notizen gemacht hat und sein Herz überfloss mit Freude, sondern wir wissen, dass der David oftmals den Herrn mit Tränen gelobt hat. Denken wir dran, als er auf der Flucht war. Sei es jetzt vor Saul, sei es vor seinem Sohn Absalom, sei es vor sonst jemandem. Er lobte den Herrn. Oder nachdem er gesündigt hatte und der Herr hatte ihm seine Sünde vor Augen gehalten und er von Herzen Buße tat. Und dann überging zum Lob Gottes. Oder auch viele andere Situationen, in denen ihm nicht so nach Loben zumute war und er trotzdem den Herrn lobte. Andreas hat eben einen Psalm gelesen, den Psalm 103. Und über den Psalm möchte ich sprechen, das heißt über die ersten 5 Verse. Das ist ein Lied, was in einer Situation geschrieben wurde, wo dem Psalmisten zum Loben zumute war, wo sein Herz überfloss. Die ersten 5 Verse sind beeindruckende Verse, sind auch herausfordernde Verse. Und die Verse, die sollen uns auf der einen Seite ermutigen, einzustimmen, sollen aber auch ganz bewusst diejenigen ermutigen, die sich nicht so danach fühlen heute Morgen. Leute, ich weiß, was ich sage. Ich sitze auch manchmal im Gottesdienst und mir ist gar nicht so nach Singen und gar nicht so nach Loben zumute. Wir leben alle ein ganz normales Leben hier auf der Erde und da ist das manchmal so. Trotzdem ist unser Herr würdig, Lob zu empfangen. Jesus ist immer würdig, Lob zu empfangen, selbst wenn unser Gefühl manchmal auf der Strecke bleibt. Wir loben ihn, nicht weil wir uns danach fühlen, sondern weil wegen der Größe, wegen der Herrlichkeit Jesu. Und mein Gebet ist, dass das heute Morgen uns der Herr durch Psalm 103, die ersten 5 Verse, deutlich werden lässt. Jesus verdient unser ungebrochenes Lob. Ich möchte die ersten 5 Verse zunächst noch mal im Zusammenhang lesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben errettet und dich mit Gnade und Erbarmen krönt, der dich mit Gutem sättigt, sodass deine Jugend sich erneuert wie die eines Adlers. Wir alle wissen, dass Lobpreis manchmal ganz natürlich kommt. Dann freut sich unser Herz, dann sind unsere Augen geöffnet für irgendeine Charaktereigenschaft Gottes, dann hat Gott gerade ein Gebet von uns erhört oder irgendwas in die Richtung und es fällt uns leicht, dem Herrn zu danken und ihn zu loben. Und manchmal, dann müssen wir unsere Seele auffordern, den Herrn zu loben. Und obwohl ich glaube, dass dieser Psalm in einer sehr freudigen Herzenseinstellung geschrieben ist, heißt es hier, fordert hier der David sein Herz auf, seine Seele auf, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. David fordert seine Seele auf, den Herrn zu loben, mit allem, was in ihr ist. Das bedeutet, nicht nur die freudige Seele soll den Herrn loben, sondern auch die traurige Seele. Nicht nur die ruhige Seele soll den Herrn loben, sondern auch die gestresste Seele. Und nicht nur die getröstete Seele soll den Herrn loben, sondern auch, wenn unsere Seele, wenn unsere Gedanken verwirrt sind. Erinnert euch an Hiob. Der war gottesfürchtig. Der wird beschrieben, so gottesfürchtig, wie wir alle gerne sein würden. Kaum erreichbar. Der war reich, der war gesegnet. Alles. Und er verlor alles in kürzester Zeit. Der eine, der überlebte und sagte, deine Hirten und deine Schafe sind weg, der hat noch nicht ausgesprochen, da kam schon der Nächste und sagte, erzählte die nächste Katastrophe. Der hatte noch nicht ausgesprochen, da kam der Nächste. Das kam alles in kürzester Zeit. Und dann sagt er, wie wir eben gelesen haben, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gesegnet sei der Name des Herrn. Nicht nur die zufriedene Seele soll den Herrn loben, sondern auch die Seele, die besorgt ist. Nicht nur die friedliche, sondern auch die unruhige. Und das kennen wir alle. Wir alle haben schon mal diese innere Unruhe. Manchmal lässt sich erklären, manchmal lässt sich nicht erklären. Aber die Unruhe ist da. Lobe den Herrn, meine Seele, mit allem, was in dir ist. Lobe den Herrn. Wie kann unsere Seele überhaupt den Herrn preisen, wenn sie beunruhigt ist, wenn sie unruhig ist? Wie sollte unsere Seele den Herrn preisen, wenn wir keine Lust darauf haben? Wie passiert das? Ich las die Geschichte von einer Frau, die in New York oben auf dem Dach von einem Gebäude stand, 44 Stockwerke hoch, und die wollte sich das Leben nehmen, wollte sich runterstürzen. Und die Zeugen sagten, sie sah nicht so aus, wie jemand, der das tun würde. Sie war gut gekleidet, sie schien eine vornehme Frau zu sein. Und alle Bemühungen, diese Frau aufzuhalten, schlugen fehl. Und schließlich sagt einer der Polizisten, holt sich die Genehmigung und sagt, kann ich meinen Pastor rufen? Man gab ihm die Genehmigung, der Pastor kam, ging oder fuhr hoch aufs Dach, ging auf die Frau zu und die schrien an, kommen Sie nicht, sonst springe ich runter. Und dann sagt der Pastor zu ihr, so heißt es, es tut mir leid, dass Sie glauben, niemand würde Sie lieben. Zuerst war sie ein bisschen überrascht und dann hört sie aber zu. Und sie macht einen Schritt auf den Pastor zu und sagt, meine Enkelkinder lieben mich und meine Kinder lieben mich auch. Meine Familie liebt mich. Ich habe 8 wundervolle Enkelkinder und die lieben mich alle. Pastor macht einen weiteren Schritt auf sie zu und sagt, nun, dann müssen sie sehr arm sein, dass sie sich das Leben nehmen wollen. Und die Frau war, soll ich sagen, ein bisschen wohlgenährt, so heißt es. Und sie sagte, sehe ich aus, als könnte ich mir keine Mahlzeiten leisten? Wir leben in einer sehr schönen Wohnung, ich bin nicht arm. Jetzt stand der Pastor nah bei ihr und fragte, warum wollen Sie sich dann umbringen? Ich verstehe das nicht. Und die Frau stockte einen Moment und überlegte. Und dann sagte sie, wissen Sie, ich weiß es selbst nicht mehr so genau. Die Geschichte endet damit, dass der Pastor und die Frau zum Aufzug gehen und die Frau ihm Bilder von ihren Enkelkindern zeigt. Warum diese Geschichte? Was hat der Pastor getan, um diese Frau von ihrem schlimmen Vorhaben wegzubringen? Er hat ihr geholfen, ihren Blick wegzunehmen von sich selbst, von ihrer Not, von was immer sie zu dieser Entscheidung gebracht hat, und ihren Blick abzuwenden auf die vielen Segnungen, die Gott ihr gegeben hat. Und wir neigen dazu, die Segnungen Gottes zu vergessen und dadurch auch das Lob Gottes zu vergessen. Aber je mehr wir unseren Herrn preisen, umso mehr kommt auch dieses Bewusstsein und diese Fülle zurück in unsere Seele. Um den Herrn zu preisen, müssen wir praktizieren, was zwei Psalmen weiter steht. Psalm 105, Vers 5. Gedenkt an seine wunderbaren Taten, die er getan hat, an seine Wunder und die Urteile seines Mundes. Der Psalmist sagt, gedenkt daran, konzentriert euch, denkt daran. Aber wie? Ich habe hier was mitgebracht, ein Mini-Teleskop. Warum habe ich das mitgebracht? Wenn ich nachts aus dem Fenster blicke und ich möchte mir einen Stern angucken, dann hole ich meine Brille, kneife die Augen zusammen und versuche, diesen Stern, meine Augen auf den Stern zu fixieren. Aber da sind so viele andere Sterne drumherum und dann noch der Mond möglicherweise, dass ich manchmal den Stern aus dem Auge verliere und dass ich ihn gar nicht so wirklich genießen kann. Wenn ich aber dann ein Teleskop nehme und schaue dadurch auf den Stern, dann wird erstmal das andere ausgeblendet. Dann hole ich mir den Stern heran und dann kann ich vieles sehen, was ich mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann. Und das ist das, was Gott mit unserer Seele tun möchte. Mit den wunderbaren Taten Gottes, die ich mir anschauen soll, gedenkt an seine wunderbaren Taten, die er getan hat, an seine Wunder und die Urteile seines Mundes. Seht ihr, wir wachen morgens auf, ich weiß nicht, wann ihr zum ersten Mal die Nachrichten hört oder guckt, aber wir wachen morgens auf und wir werden irgendwann während des Tages bombardiert mit schlechten Nachrichten. Die Schlagzeilen sind heute fast immer schlecht. Da ist Krieg. Da ist Hass und dann gehen manchmal die schönen Sonnenuntergänge gehen ganz verloren. Da ist Streit, da ist Betrug, da ist Ungerechtigkeit und wir sehen gar nicht mehr die Blumen und hören gar nicht mehr das Vogelgezwitscher. Versteht ihr, was ich meine? Unser Blick wird gefangen genommen und wir verlieren den Fokus auf das, worauf wir fokussiert sein sollten, nämlich auf unseren Herrn, auf Jesus. Das, was mich eigentlich interessiert, das, wo ich mich eigentlich dran erfreuen möchte, das bleibt ziemlich klein, Jesus. Und da ruft uns der Psalm 105 zu, denkt an Gottes wunderbare Taten, die er getan hat, an seine Wunder und die Urteile seines Mundes. Fokussiert, konzentriert euch, nehmt euch Zeit dafür, an Gott zu denken, über ihn nachzudenken. Und das kann auf verschiedene Weise geschehen. In Römer 1, Vers 20 heißt es, Gottes ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Die Natur ist nicht Gott, aber die Natur repräsentiert, zeigt uns Gottes Schöpferkraft, Gottes Sinn für Schönheit. Nachdenken. Durch Aufschreiben, meiner Gottesbegegnungen. In meinem Handy habe ich mein Gebetsheft, wenn man es so nennen will, meine Gebets-App. Da habe ich eine Kategorie, erhörte Gebete. Psalm 103, Vers 2 haben wir gelesen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich vergesse leicht. Und nicht nur wegen dem Alter. Ich vergesse es einfach. Deswegen schreibe ich mir vieles auf, wo ein Gebet erhört worden ist, wo Gott mir Gutes getan hat. Und das hilft mir dann, ihn zu preisen, ihn zu loben, wenn es mal nicht so flüssig kommt. Oder durch eine Liste von Namen und Eigenschaften Gottes. Die habe ich über Jahre gesammelt, habe sie mir aufgeschrieben, alphabetisch geordnet. Und manchmal nehme ich mir einfach diese Liste und denke über diese Namen und Eigenschaften Gottes nach und spreche mit ihm darüber. Fange ich bei A an und je nachdem, wie viele Worte mit A ich habe, dann gehe ich bis B oder bis zur Mitte von A. Allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und lobe ihn dafür, egal ob ich mich danach fühle oder nicht, durch Gebete und Lieder. Manches Mal sitze ich in meinem Büro und fühle mich so gar nicht danach, den Herrn zu loben. Und auch in dieser Gebets-App habe ich mir einige Lieder gespeichert oder habe ein kleines Buch mit Gedichten, mit Gebeten da liegen, die ich dann lese und bete. Hört sich ziemlich formell, liturgisch an, ist es aber nicht. Ist eine ganz normale, gute Sache, die mir hilft, im Herzen diese Einstellung des Lobes zu nähren. Und nicht zuletzt, also ich erwähne es zuletzt, aber nicht zuletzt durch Gottes Wort natürlich. Zum Beispiel Psalm 62, da heißt es, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Vielleicht kennt ihr die Verse und vielleicht wisst ihr oder ist euch aufgefallen, dass es in Vers 3 heißt, nur er ist mein Fels und meine Rettung, ich werde kaum wanken. Aber dann ein paar Verse weiter, er ist mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Das geschieht mit unserer Seele, wenn wir beginnen, den Herrn zu loben, wenn wir uns erinnern, was er uns Gutes getan hat. Konzentration auf Gott. Und ihn lernen wir am besten kennen durch sein Wort. Gottes Wort ist praktisch der Teleskopblick. Da wird uns Gott beschrieben. Da kommt Gott uns nahe. Dadurch redet er, stellt er sich uns vor. Eine andere Stelle, Psalm 112, Vers 7. Da wird über den Gerechten, also über den, der mit dem Herrn lebt, gesagt, er fürchtet sich nicht vor schlechten Nachrichten. Oh, das ist ein guter Vers in der heutigen Zeit. Der Gerechte fürchtet sich nicht vor guten Nachrichten. Sein Herz ist voller Zuversicht, denn er vertraut dem Herrn. Ja, und wenn wir solche Worte lesen, dann mag unser Herz vielleicht noch nicht so gerade voller Zuversicht sein, aber dann fangen wir an, nachzudenken. Ja, warum bei all dem, was in der Zeitung steht, bei all dem, was in Nachrichten kommt, warum sollte ich mich nicht fürchten? Habe ich nicht jeden Grund, mich zu fürchten? Dann nehme ich das Teleskop, schaue in sein Wort, denke nach und merke, ich kann dem Herrn vertrauen. Ich bin in seiner Hand. Und dann, wenn wir mit unserem Teleskop in sein Wort hineinschauen, wenn wir mit unserem Teleskop auf Jesus fokussiert sind, dann wird uns auch Gottes Güte noch genauer beschrieben. Da heißt es nämlich im Psalm 103, Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. So beginnt David sich zu erinnern und Gott zu preisen. Ich finde, er beginnt hier gleich mit einem entscheidenden Aspekt, nämlich mit Vergebung. Was für ein zentrales, wichtiges Thema, Vergebung. Warum ist es so wichtig? Vergebung empfangen bedeutet Himmel. Vergebung nicht empfangen bedeutet die Hölle. Vergebung empfangen bedeutet Frieden. Vergebung nicht empfangen bedeutet Streit. Vergebung empfangen bedeutet Ruhe. Nicht empfangen bedeutet Kampf. Ich vermute mal, ihr könnt das alles nachvollziehen. Durch Situationen aus eurem Leben oder aus dem Leben von anderen, die ihr beobachtet habt. Vergebung empfangen bedeutet Zuversicht und Freude. Ich kann mich freuen, dass mir vergeben ist und dass ich vergeben habe. Vergebung nicht empfangen bedeutet Angst. Empfangen bedeutet Sicherheit. Wer Vergebung von Gott empfangen hat und wer Vergebung anderen weitergegeben hat, der hat eine Sicherheit. Vergebung nicht empfangen bedeutet Unsicherheit. Empfangen bedeutet Freiheit. Nicht empfangen bedeutet Gebundenheit. Und David preist den Herrn, von dem er Vergebung empfangen hat. Und zwar Vergebung aller seiner Schuld. Leute, das Wort alle ist schon ein großes Wort, oder? Was bedeutet alle? Alle bedeutet alle. Restlos. Ohne Rest, ohne Überrest. Wir sehen das in der Bibel. In Johannes 8 erzählt oder Johannes 8 berichtet von einer Frau, die in die schreckliche Sünde des Ehebruchs hineingefallen, gestolpert, gezogen, wie auch immer. Sie hatte die schreckliche Sünde des Ehebruchs begangen. Und wenn wir Johannes 8 lesen, dann sehen wir nur die große Gnade und Güte Jesu, der dieser Frau ihre Sünde vergibt. Keine weiteren Konsequenzen. Vergebung. David ließ einen Mann töten und wurde zum Mörder. Und Gott hat ihm vergeben. Zwischen Abraham und Lot, zwischen Josef und seinen Brüdern gab es Familienstreit. Den gibt es bis heute. Aber wir lesen in diesen Berichten, Gott hatte vergeben. Und wir lesen dann den Segen, der daraus folgte. Jakob betrog seinen Vater, Petrus verleugnete Jesus, Paulus hatte ein verhärtetes Herz, als er noch Saulus war, der Jona hatte ein kaltes Herz, König Manasse und die Epheser im Neuen Testament spielten rum mit Okkultismus und all diese Berichte, könnt ihr nachlesen in der Schrift, all diese Berichte, all diese Personen erfuhren die Vergebung durch Gott. Und als Resultat daraus kam Segen. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt. Ich möchte, selbst wenn wir hier in einer christlichen Gemeinde sind, möchte ich die Frage hier schon stellen. Ist dir das bewusst, dass hat Jesus deine Sünden vergeben? Lebst du in der Freiheit, in dem Bewusstsein, in der Freude? Zwischen Gott und mir steht nichts mehr. Jesus, der Mittler zwischen Gott und mir, hat die Strafe für meine Sünden vollkommen auf sich genommen. Mir ist vergeben. Wenn nicht, möchtest du diese Vergebung empfangen, dann lass die Sünde los, lass die Bitterkeit los, lass den Streit los, bring es zu Jesus, vielleicht sogar gemeinsam mit irgendeinem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin hier aus der Gemeinde, bring es ihm und empfang Vergebung durch ihn. Vergebung öffnet Türen zu einem völlig anderen Leben. Vielleicht fängt deshalb der David damit an. Vergebung öffnet die persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus, bringt Heilung für unsere Seele, bringt Licht in unsere Konflikte, in Dunkelheit, in dunkle Ecken in unserem Leben. Das ist Vergebung, die Macht der Vergebung. Vielleicht zweifeln wir manchmal daran, ob hat der Herr uns jetzt wirklich vergeben? Ich kenne das aus Zeiten, viele Jahre zurück, wo ich mir nicht sicher war, hat Gott mir wirklich vergeben? Und dann haben wir, Andreas hat den ganzen Psalm gelesen, Psalm 103, und da heißt es in Vers 12, so weit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Und in Vers 11 stand was von Himmel und Erde. So weit wie der Himmel von der Erde ist, so weit sind unsere Sünden von uns entfernt. Himmel und Erde, die kommen ja nie zusammen. Osten und Westen kommen ja nie zusammen. So vollkommen ist die Vergebung Gottes. Lobe den Herrn, der dir alle deine Sünden vergibt. Nutz das kostenlose Geschenk der Vergebung. Aber dann fokussiert der David auf noch etwas. Dann sagt er, lobe den Herrn, der alle eure Krankheiten heilt. Manchmal wünschen wir uns, ich jedenfalls, dass ich zur Zeit Jesu gelebt hätte. Wenn ich dann krank gewesen wäre, dann wäre ich einfach zu ihm gegangen und hätte ihn gebeten, seine Hände auf mich zu legen oder auf das, was mir gerade weh tut, und mich zu heilen. Ja, und dann wäre fertig gewesen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Denn in der Bibel lesen wir von vielen Gläubigen, die nicht in ihrem Leben geheilt wurden. Als Jesus auf der Erde lebte, da heilte er viele Kranke, aber er heilte nicht alle Kranken. Paradebeispiel für mich persönlich ist der gute Mann, der 38 Jahre am Teich Bethesda, oder er war 38 Jahre gelähmt, lag am Teich Bethesda, wo sich das Wasser von Zeit zu Zeit durch einen Engel bewegte, und wer zuerst im Wasser war, wurde geheilt. Jesus geht in diese Säulenhallen, die wahrscheinlich voll waren mit Kranken, und da sieht er diesen, der 38 Jahre gelähmt war. Und zu dem einen sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Wir lesen nicht, dass er die Säulenhallen geleert hat, indem er alle gesund gemacht hat. Wir wissen, dass Davids Kind kurz nach der Geburt starb, und obwohl David fastete und betete und alles Mögliche tat. Und auch von David wissen wir, dass er Krankheiten hatte, von denen er nicht geheilt wurde. Wie kann er dann sagen, preist dem Herrn, der alle eure Krankheiten heilt? Ich würde sagen, so, durch den Glauben. Auch im Alten Testament gab es schon ein Wissen über den Himmel, über das Totenreich. Über das Totenreich, das den Himmel und auch das den Schatten oder den Tod beinhaltete. Aber was die Leute im Alten Testament, die Gläubigen im Alten Testament wussten, das war beschränkt. Mit dem, was wir heute haben im Neuen Testament, wissen wir so viel mehr über Himmel und auch über die Verdammnis. Natürlich kann Jesus im Hier und Heute heilen. Er hat damals geheilt, er hat durch die Kirchengeschichte immer wieder Menschen geheilt und er heilt auch heute in unserer Zeit noch Menschen. aber nicht alle. Und dennoch kann der David sagen, lobe den Herrn, meine Seele, der alle deine Gebrechen heilt. Wieso? Offenbarung 21, Vers 4, würde ich sagen, gibt uns eine ganz klare Antwort, wo uns versprochen wird, Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, keine Trauer und kein Weinen, es wird keinen Schmerz mehr geben, denn das Alte ist vergangen. Lobe den Herrn, meine Seele, der alle deine Gebrechen heilt. Vielleicht hier auf der Erde, spätestens, wenn wir bei ihm sein werden, wo es keinen Schmerz, kein Leid, keine Tränen, keinen Tod mehr geben wird. Das ist eine Zeit, auf die wir uns freuen dürfen. Und dann lobt der David den Herrn weiter in Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Da haben wir schon drüber gesprochen eben, der dein Leben vom Verderben erlöst. Ich denke, hier geht es noch um noch einen Schritt weiter, noch mehr als Vergebung, die wir ja alle brauchen, die wir auch immer wieder brauchen, sondern vom Verderben. Hier geht es um Sünden, die nicht ans Kreuz gebracht worden sind. Sünden, die, mit denen man spielt, an denen man festhält, vielleicht sogar geheime Sünden von unbußfertigen Herzen. Und das ist gefährlich, denn die bringen Menschen ins Verderben. Menschen, die an ihren Sünden festhalten, die ihre Sünde mehr lieben als den Herrn, denen gibt die Bibel nicht diese Verheißungen. Da sagt die Bibel, da wartet das Verderben. Die Bibel sagt, dass alle Menschen als Sünder geboren werden. Und die werden vom Verderben erlöst, die wie David sich an den Herrn halten. Seht ihr, wenn ich predige viel lieber über die Herrlichkeit des Himmels, wo wir in der Bibel sehr viel von gesagt kriegen, belehrt werden, als über die Hölle, den schrecklichen Ort. Aber die Bibel erwähnt beides. Und der David sagt, ich lobe den Herrn, der unser Leben vom Verderben erlöst. Und dann fährt er in Vers 4 fort, der dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Und das folgt tatsächlich als Resultat der Erlösung vom Verderben. Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Das Wort für Gnade könnte man auch übersetzen mit Liebe oder mit Güte. Einige Bibelübersetzungen übersetzen das auch so. Der uns krönt mit Gnade, mit Güte, mit Liebe. Barmherzigkeit schließt den Gedanken von Zärtlichkeit mit ein, von Mitgefühl. All das hat der Herr und all das gibt er uns. Und segnet uns damit. Und da überrascht es nicht, wenn der David sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Leute, egal ob wir uns danach fühlen oder nicht, er krönt uns mit Gnade, mit Güte, mit Liebe, mit seinem Mitgefühl. Und dann Vers 5, der letzte Vers für heute. Da fügt der David einen weiteren Grund zum Lobpreis dazu, der deinen Mund mit Gutem sättigt, sodass deine Jugend sich erneuert wie die eines Adlers. Die Schlachterübersetzung ist die einzige Übersetzung, die ich gefunden habe, die diesen Vers ein bisschen anders übersetzt. Ich glaube, hier haben wir die Schlachterübersetzung. Nämlich lobt ihn, der euer Alter mit Gutem sättigt. Also ich muss sagen, ich mag die Übersetzung. Wenn ich lebe, werde ich dieses Jahr 69 Jahre alt. Und ja, nicht erst seit diesem Jahr, schon ein bisschen länger, merke ich halt, ja gut, ich werde älter. Ich merke, dass meine Augen machen nicht mehr so mit wie früher, meine Ohren sowieso nicht so wie früher, meine Haare werden dünner, was ja keine Krankheit ist. Dann zwickt es hier oder hier, die Gelenke machen nicht mehr so mit. David sagt, lobe den Herrn, er erfüllt dein Leben, sogar dein Alter mit guten Dingen. Ihr Lieben, sollten wir das nicht mehr praktizieren, dass wir dem Herrn danken für das Gute, was er uns tut, selbst im Alter. Anna-Rose und ich, wir haben damit angefangen, dass wir dem Herrn immer wieder danken, ihn loben dafür, wie es uns geht. Manchmal tun wir das, obwohl Anna-Rose einen Migränetag hat oder obwohl irgendwas anderes einem von uns wehtut. Wir danken dem Herrn, dass wir aufstehen dürfen. Wir danken dem Herrn, dass es uns so gut geht, wie es uns geht. Und ich kann euch sagen, vor 20 Jahren haben wir das nicht gebetet. Da ging es uns auch gesundheitlich noch besser. Aber hier sagen wir mit David: Lobe den Herrn, meine Seele, der dein Alter, der unser Alter mit Gutem sättigt. Und dadurch kommen wir Jesus ein Stück näher. Denn wir erinnern uns durch Nachdenken, dass es uns doch eigentlich gut geht. Und ihr Lieben, die ihr noch nicht alt seid, die Verse, die sind natürlich nicht auf die beschränkt, die jetzt über 70, 60, 50, wann immer, wo immer ihr, die, da fängt das Alter an, die Grenze setzt. Diese Verse, die gelten uns alle. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und lass uns mit diesem Gedanken in die Woche gehen, mit den Herrn zu loben. Ich denke, das war vor 2 Jahren oder so, da waren wir zu einem Gebetsabend bei Open Doors in Kelkheim. Kann ich übrigens sehr empfehlen, wem es nicht zu weit ist, so ein Freitagabend von 6 bis 10 geht das da, sind sehr intensive, gesegnete Zeiten des Gebets, der Anbetung. Da wurde eine Andacht gesagt, in einer Andacht der Vers aus, ich glaube, Psalm 121 oder 126 erwähnt, kommt zu sein, oder war Psalm 100, einer von den Psalmen, kommt zu seinen Vorhöfen mit Loben. Und kommt in seine Gegenwart mit Danken. Da habe ich mir vorgenommen, möchte ich eigentlich lernen, praktizieren, mit Loben, mit Danken in den Tag zu gehen. Wenn also morgens ich wach werde, dann ist meine erste Aktion, dass ich mich an die Bettkante rolle und versuche aufrecht zu sitzen und dann den Herrn zu loben, für das, was mir dann gerade in den Sinn kommt. Und manches Mal bete ich genau diese 5 Verse aus Psalm 103, wo ich den Herrn lobe, um in den Tag mit Lobpreis hineinzugehen. Psalm 50, Vers 23, Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt, sagt der Herr. Das ist der Weg, auf dem du Gottes Heil erkennst. Nochmal die Frage, was ist, wenn ich keine Lust dazu habe, wenn ich mich nicht danach fühle oder aber wenn ich mich zu weit vom Herrn entfernt fühle. Wieder dieses Gefühl. Ich möchte mit einer Geschichte schließen von einem Pastor namens Robert Robinson. Man merkt schon, Amerikaner. Den hat es wirklich gegeben, ist also keine erfundene Geschichte. Der hat vor 250 Jahren gelebt. Und er war aus einem Leben der Sünde gerettet worden und lebte so Volldampf mit dem Herrn. Und er war auch ein guter Poet, er hat ein Lied gedichtet, ein Kirchenlied, Komm du Quelle, ich glaube, ist sogar in Deutsch übersetzt, Komm du Quelle jedes Segens, Ströme der Gnade, die niemals versiegen. Herrliches Lied, Loblied, Lied der Hingabe an Gott. Und dann, das war in seinen jungen Jahren, er war 23, 24, und dann entfernte er sich von Gott. Dann wurde sein Herz kalt und er entfernte sich von Gott und schlitterte in ein Leben der Sünde. Eines Tages war er in einer Kutsche unterwegs, damals gab es noch keine Bahn, und ihm gegenüber saß eine junge Frau, die ein Buch las. Irgendwann sagt die junge Frau, kann ich Sie mal was fragen? Ich habe hier einen Vers, sagen Sie mir mal, was der bedeutet. Und der Vers lautete, ich bin anfällig abzuirren, Herr. Das spüre ich anfällig, den Gott, den ich liebe, zu verlassen. Und als Robinson diesen Vers hört, da bricht er in Tränen aus, denn dieser Vers ist Teil des Liedes, das er vor Jahren komponiert hatte. Und er sagt zu dieser Frau: Ich habe dieses Lied vor vielen Jahren selbst geschrieben. Ich würde 1000 Welten geben, wenn ich die Gefühle von damals wieder erleben könnte. Die junge Frau war verständlicherweise höchst überrascht, aber sie versicherte ihm, dass Gottes Gnade und Gottes Vergebung nicht zu Ende war, sondern dass er zu jeder Zeit zu Gott zurückkommen kann. Und er tat das. Und anschließend wurde er dann zu dem Theologen und zu dem Pastor, als der er dann bekannt wurde. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ich möchte nochmal bitten. Lieber Herr, du siehst, wie vergesslich wir oft sind, gerade wenn es um geistliche Dinge geht, um Dinge, um Wohltaten, die du uns getan hast, die du an uns getan hast, um Gebete, die du erhört hast, um Dinge, die du auch nicht erhört hast. Und wir haben später festgestellt, wie viel besser das so war. Herr, du bist ein Gott, der es immer gut meint mit seinen Kindern, der es immer richtig meint. Du bist ein Gott, der uns immer sieht, der in unsere Herzen hineinsieht. Und du bist ein guter Hirte, der uns richtig führt, auf grüne Auen, auf Auen der Ruhe, zu frischen Wassern. Herr, der einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde und der sogar im Tal des Todesschattens da ist und uns tröstet. Herr, wie kommen wir immer wieder dahin, dich nicht zu loben und nicht zu preisen. Erfülle unsere Herzen immer wieder neu. Auch in diese Woche, Herr, wenn wir in diese Woche gehen, in diese Woche, die auch wieder Probleme bringen wird, die ihre eigenen Sorgen hat. Herr, lass uns fokussiert sein auf dich. Hilf uns, Herr, dass unsere Augen auf dich gerichtet sind, dass alles andere klein wird und du groß. Amen.